SRF 2 Kultur.
Karl der Große, ein Kaiser mit jahrhundertelanger Strahlkraft. Eine Herrscherpersönlichkeit, die Europa nach den Wirren der Völkerwanderung im späten 8. und frühen 9. Jahrhundert neu ordnete und das Römische Reich wieder errichtete. Ein Meilenstein der europäischen Geschichte. Das Landesmuseum in Zürich widmet Karl dem Großen und den Spuren seiner Zeit in der Schweiz jetzt eine große Ausstellung. Denn am 28. Januar jährt sich zum 1200. Mal der Todestag des Reformers, Kulturfreunds und Kriegers. Sie hören Reflexe, am Mikrofon Raphael Zehnder. Karl der Große lebte von 747 oder 48 bis 814. Er war König des Fränkischen Reiches und ab dem Jahr 800 römischer Kaiser. Peter Stotz, emeritierter Professor für Latein des Mittelalters an der Universität Zürich, sagt über Karls wichtigste Leistungen:
Karl hat viele der staatlichen Gebilde, die aus der Völkerwanderung hervorgegangen waren, zu einer gemeinsamen Staatlichkeit zusammengeführt. Er richtete solide Verwaltungsstrukturen ein, auch sicherte er die Grenzen gegen Völker, die von der Peripherie her andrängten. Hinzu kommt eine geistig-kulturelle Neuausrichtung, die für die Folgezeit ganz entscheidend werden sollte.
Ein derart riesiges Reich unter eine Herrschaft zu bringen, sei eine herausragende militärische und politische Leistung gewesen, sagt Claudia Zay, Professorin für allgemeine Geschichte des Mittelalters an der Universität Zürich. Sie hebt Karls Bestrebungen um die Einigung des Reiches hervor, die kulturelle und religiöse Vereinheitlichung, um die Strukturen seines großen Reiches zu stärken.
Das betrifft den Straßenbau genauso wie Gesetzgebung, wie eben religiöse Vereinheitlichung in der Schaffung eines einheitlichen Bibeltextes. Ganz besonders natürlich auch die Vereinheitlichung der Schrift, von der wir bis heute profitieren. Also das sind ganz herausragende Leistungen.
Auch der emeritierte Zürcher Kunsthistoriker Georges Desqueudres betont den kulturellen Stellenwert Karls und der um ihn versammelten Gelehrten. Desqueudres hat zur Ausstellung im Bentley Verlag das Buch «Die Zeit Karls des Großen in der Schweiz» mit herausgegeben.
Ich würde meinen, dass vor allem die Neuformierung des Wissens und der Bildung hier im Zentrum der Beurteilung stehen muss. Und zwar geschah dies in seiner Zeit, das war natürlich nicht nur er allein in seiner Zeit, durch eine Wiederbelebung der mediterranen römischen Antike. Oder man könnte es zugespitzt so formulieren: ohne Karl den Großen wäre ein immenser Verlust des antiken Wissens da. Das heißt, Europa, dieser Kulturkreis, als den sich Europa und die westliche Welt versteht und bis in die Gegenwart geprägt worden ist, das würde fehlen.
Die Fäden für die Karl-Ausstellung im Landesmuseum Zürich laufen bei der Kunsthistorikerin Christine Keller zusammen. Sie streicht folgende Verdienste Karls heraus.
Er hat in einer Zeit, in der Bildung, die Schreibkultur, Grammatik verwildert waren, hat er neue Regeln aufgestellt sozusagen. Er hat eine neue Schrift initiiert, er hat Schulen gründen lassen, er hat antike Schriften abschreiben lassen. Und dank ihm eigentlich ist dieses antike Wissen bis heute überliefert.
In der Wissenschaft herrscht Einigkeit. Die Vereinigung Europas in einem Reich, eine geistige Reform, die dem großen Karolingerreich eine gemeinsame kulturelle Basis gab, in dem Karl die römisch-mediterrane Antike wiederbelebte und das antike Wissen bewahrte und neu ordnete, indem er in der Kirche den stadtrömischen Ritus als einzigen durchsetzte und regionale liturgische Besonderheiten beseitigte, indem er die Schriftkultur wiederbelebte durch Schulen. Das sind die größten Errungenschaften des karolingischen Erbes. Bleiben wir zunächst im Landesmuseum bei Christine Keller, der Projektleiterin der Ausstellung.
Gerade wenn man eine Ausstellung plant und realisiert, wird einem bewusst, wie groß das karolingische Erbe in der Schweiz ist und wie reichhaltig, wie vielfältig auch seine Spuren hier sind. Vielen ist das nicht bewusst.
Und sie umreißt die materiellen Beweisstücke für das reiche Erbe des 8. und 9. Jahrhunderts in der Schweiz.
Viele Kunstwerke, Buchmalerei, Goldschmiedekunst, sehr reichhaltig. Es gibt viele Spuren karolingischer Bauten, die unter seiner Herrschaft hier gegründet worden sind. Viele Klöster, viele Kirchen. Es gibt sehr viele persönliche Fäden, die man in die heutige Schweiz ziehen kann. Also sein Netzwerk geht bis in die heutige Schweiz. Er war historisch belegt in Genf, hat eine Reichsversammlung abgehalten und ein paar Mal reiste er über die Alpen.
Aus der Ausstellung hebt Christine Keller vom Landesmuseum einen kleinen Gegenstand aus Karls persönlichem Besitz hervor.
Das persönliche Brustkreuz von Karl dem Großen. Das ist ein kleines, vergoldetes Kreuz, das man als Anhänger getragen hat. Dieses Kreuz wurde im Jahr 1000, als Otto der Dritte das Grab Karls des Großen geöffnet hat, auf seinem Leichnam gefunden. Man hat es herausgenommen. Und für mich zeugt dieses Kreuz einerseits von der Präsenz Karls des Großen und von seiner Rolle, die er ja als erster vom Papst gekrönter Kaiser auf sich nahm, von seiner Rolle als Schutzherr der Kirche und Förderer der Christen. Und er hat ja das Christentum im Fränkischen Reich gefördert und verbreitet.
Ein einmaliger Kulturschatz jener Epoche stammt aus St. Gallen.
Zum wichtigen Erbe Karls des Großen in der Schweiz gehört der berühmte St. Galler Klosterplan. Das sind 5 aneinander genähte Pergamentblätter. Und dort ist ein Grundriss abgebildet, gezeichnet. Dieser Grundriss entspricht einer Klosteranlage von etwa 3 Fußballfeldern. Es war eine Klosterstadt. Wir zeigen diesen St. Galler Klosterplan anhand des ältesten Modells, 3D-Modell, aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert. Und dort sieht man sehr schön, wie man sich in karolingischer Zeit ein ideales Kloster vorgestellt hat. Das Kloster wurde so nie gebaut. Es war eine Art Traumkloster mit natürlich Klosterkirche, mit den Räumen für die Mönche, dann aber auch verschiedenste Werkstätten, Bierbrauerei, Ställe für verschiedene Tierarten, Garten, eine Pilgerherberge, eine Unterkunft für vornehme Gäste. Ein hochinteressanter Plan.
Das Kloster als Universum mit einem Komplettangebot. Der St. Galler Klosterplan zeugt vom Selbstvertrauen einer Epoche und einer Institution. Diesen Klosterplan und die Handschriftensammlung der St. Galler Stiftsbibliothek nennt auch der Kunsthistoriker und Archäologe Georges Degoedre als einen der herausragenden karolingischen Kulturschätze in der Schweiz. Und er hebt einen weiteren hervor.
Ich würde meinen und ins Zentrum stellen das Kloster St. Johann in Müstair, ein UNESCO-Weltkulturerbe. Erhalten haben sich dort 2 karolingische Kirchen mit ihrer Ausstattung, mit einer einmaligen Wandmalerei und großartigen skulpturalen Werken. Nach unserem gegenwärtigen Wissen müssen wir davon ausgehen, dass Karl der Große dieses Kloster gegründet hat. Ob er auch dort war, ist eine andere Frage. Dann vielleicht ein zweiter Punkt, die berühmte Kanne Karls des Großen, die sich in der Schatzkammer der Abtei Saint-Maurice befindet. Hier ist der Zusammenhang mit Karl dem Großen etwas unsicherer, aber eines der ganz herausragenden Kunstgegenstände in der Schweiz.
Im Buch «Die Zeit Karls des Großen in der Schweiz», das Georges Degoedre mit herausgegeben hat, findet sich auch ein umfangreiches Inventar heute noch existierender karolingischer Kulturgüter in der Schweiz. Dass sich in dieser damals dünn besiedelten, peripheren Reichsregion so viele Spuren karolingischen Wirkens finden, erklärt Georges Degoedre so.
Die Frage ist eigentlich eine doppelte. Warum hat es hier wichtige Klöster gehabt, zum Beispiel? Klöster sind ja ganz wichtige Produzenten und Auftraggeber solcher Kunstwerke. Das hat ganz sicher mit der Weg- und Passsituation etwas zu tun. Die Schweiz war für Karl den Großen ein Durchgangsland, ein Passland, die Verbindung zwischen dem germanischen Norden und dem italischen Süden. Das ist das eine, dass es hier überhaupt hier geschaffen worden ist, und das zweite, dass es erhalten geblieben ist, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und das hat dann doch auch etwas eben mit der im Ganzen doch recht peripheren Lage der Schweiz zu tun. Eben, die Schweiz war interessant als Passland, aber zum Glück war sie auch eben im Mittelalter von größeren Machtauseinandersetzungen, europäischen Machtauseinandersetzungen, doch weitgehend verschont geblieben.
Das Gebiet der heutigen Schweiz sei in Karls Reich politisch nicht besonders wichtig gewesen, bestätigt die Mittelalterhistorikerin Claudia Zay. Doch kulturell sei eine Region im 8. 9. Jahrhundert ein Brennpunkt gewesen.
Das Gebiet der heutigen Schweiz würde ich etwas zurücktreten lassen gegenüber der Bodenseeregion. Mit allen Ausstrahlungen eben in das Gebiet der heutigen Schweiz hinein, das eine Kulturregion war. Um Konstanz herum, die Reichenau, dann eben etwas weiter entfernt, St. Gallen, die Sentis, Müstair, Saint-Maurice, Dagon. Das alles sind kulturelle Zentren, die ganz stark religiös geprägt sind, die über die Region hinaus Bedeutung hatten. Halle.
Alleluia.
Ein solches religiöses und kulturelles Zentrum war das Kloster St. Gallen, was sich im 9. Jahrhundert auch in einem reichen Musikleben manifestierte. Die Strahlkraft der Bodenseeregion erreichte auch Zürich. Kaiser Karl wurde früh neben Felix Regula und Exuperantius zum Schutzheiligen des Großmünsters, sagt Peter Stotz, und zwar lange vor seiner Heiligsprechung.
In einer Rechtsaufzeichnung des Stifts aus dem 10. Jahrhundert wurde Karl der Große bereits genannt. Er galt nach der Tradition dort als der Gründer des Stifts. Im 12. Jahrhundert hat man dann eine Urkunde auf seinen Namen fabriziert. 1165 wurde Karl der Große in Aachen durch den Erzbischof von Köln heilig gesprochen. Das war Reinald von Dassel, Kanzler Kaiser Barbarossas. Zürich übernahm die liturgische Verehrung des Kaisers bereitwillig. 1233 wurden Überreste seiner Gebeine nach Zürich übertragen. Im Großmünster gab es einen Karlsaltar. Und seit dem Spätmittelalter wachte eine Sitzstatue des Kaisers mit dem Richtschwert auf den Knien vom Südturm des Großmünsters über die Stadt.
Der Zürcher Karlskult hat sich über die Reformation hinaus bis heute gehalten. Er war ebenfalls ein Reflex auf Karls Reformen in Kirche, Staat und Kultur. Die Vorläuferschule der Zürcher Universität etwa nannte sich Carolinum. Als karolingische Reform oder karolingische Renaissance sind diese Anstrengungen in die Geschichte eingegangen. Wie auch immer man die Reformen Karls des Großen nennen will, sie waren ein Meilenstein, ja ein Markstein der europäischen Kulturgeschichte. Ein Neubeginn auf der Grundlage der christlichen Spätantike. Peter Stotz, Professor für lateinische Sprache und Literatur des Mittelalters.
Ja, man spricht von der karolingischen Renaissance. Es ist ein etwas missverständlicher Begriff, bringt aber zumindest etwas Wesentliches zum Ausdruck, dass auf verschiedenen Gebieten eine erneute Ausrichtung nach den Standards der römischen Antike angestrebt und ein Stück weit doch auch erreicht worden ist. So vor allem in der Handhabung der lateinischen Sprache und in der Überlieferung und Sicherung der Texte der römischen Antike. Der Ausgangspunkt aber lag anderswo, nämlich bei der Reform der kirchlichen Praxis. Die gottesdienstlichen Texte sollten sprachlich, inhaltlich in Ordnung gebracht werden, die Liturgie sollte vereinheitlicht und sollte nach den römischen Gebräuchen ausgerichtet werden. Aber wenn die biblischen und liturgischen Texte fehlerfrei rezitiert werden sollten, dann musste auch deren Text korrekt niedergelegt sein, musste auch die Niederschrift klar und leicht zu lesen sein. So kam es zur Bemühung um gutes Latein und zu einer Reform der Schrift. Man spricht von der sogenannten karolingischen Minuskel.
Karl der Große holte für seine Reformen zahlreiche Gelehrte an seinen Hof, hauptsächlich Männer aus der Peripherie des Reiches. Den Nordengländer Alcuin von York, den Langobarden Paulus Diaconus und den Westgoten Theodulf etwa. Ein zentraler Ort der Bildungsreform waren die Klöster. Die Mönche hatten die Schrift und die lateinische Sprache über die Völkerwanderungszeit hinaus bewahrt. Auch die Klöster reformierte Karl, indem er die Benediktsregel für verbindlich erklärte. Auch das wirkte einigend auf die Kirche, sagt der Kunsthistoriker Georges Descoetre. Zuvor habe jedes Kloster eigene, stark irisch geprägte Regeln gehabt.
Da waren ja die Kelten, die kolumbanische Regel, es waren gewöhnlich eine Mischung zwischen kolumbanischem Mönchtum und benediktinischem Mönchtum, können auch sagen zwischen dem hochasketischen und rigorosen irischen Mönchtum und dem sehr viel milderen mediterranen Mönchtum eines Benedikt. Und da hat sich das mediterrane Element ganz klar mit diesem Federstrich Karls des Großen durchgesetzt.
Karl deponierte in seiner Reichshauptstadt Aachen ein Normexemplar des Regeltexts der Bibel, das heißt den offiziellen lateinischen Bibeltext, der für alle Abschriften verbindlich war. Die Liturgie vereinheitlichte er, wie gesagt, ebenfalls. Fortan galt nur noch der römische Ritus. Das römisch-katholische ist eine karolingische Idee.
Indignibat in
In der Schweiz sind die karolingischen Reformen deutlich sichtbar, sagt der Kunsthistoriker Georges de Goedre.
In zahlreichen Handschriften ist das fassbar. Es ist auch in Bauten selber fassbar, die ohne eben die antiken Bauten so nicht denkbar wären. Da sieht man diese Rezeption, diese Aufnahme antiken Wissens und Könnens. Auch der St. Galler Klosterplan, um noch einmal auf den zu sprechen zu kommen, ist ohne Vorbild antiker Stadtpläne gar nichts zu denken. Das geht aber dann bis hinein, dann eher für den Kunsthistoriker erkennbar. Die Wandmalereien in Müstair, da sind besonders auch in, zum Beispiel in der Rahmengebung, das ist ohne Antike nicht denkbar. Da tritt einem die Antike geradezu entgegen.
Die karolingische Kunst lässt sich gewissermaßen als Verdichtung der geistigen Welt Karls des Großen lesen.
Ich würde sicher sagen, diese Rezeption antiker Kunst, antiker Vorlagen, aber die sind nicht einfach sklavisch nachgeahmt worden, die sind aufgearbeitet worden, die sind inhaltlich wie formal, sind sie bereichert worden. Und das würde ich meinen, diese Weiterentwicklung auf der Basis des antiken Kulturgutes, das würde ich als zentrale Leistung sehen.
Ab der Mitte des 8. Jahrhunderts blühte Europa auf. Erstmals seit dem goldenen Zeitalter des Römischen Reichs im 1. Jahrhundert vor Christus. Georges de Goedre erklärt diese Blütezeit so.
Diese Bildungsreform, die Karolinger, das hat ja so schon unter seinem Vater Pippin angefangen, seine Söhne und Enkel haben das fortgesetzt, aber diese Bildungsreform, die wiederbelebte Schriftlichkeit, die steht ja im Zentrum. Man hat wieder angefangen zu schreiben. Das Rinnsal der Schriftlichkeit war in der vorangegangenen merowingischen Epoche doch sehr, sehr dünn. Und jetzt sind in diesen Klöstern Wissenszentren sind entstanden. Das würde ich meinen, das steht ganz im Zentrum.
Auch Christine Keller, die Projektleiterin der Ausstellung im Landesmuseum, sieht die karolingische Blütezeit nicht bloß im Wirken Karls des Großen begründet.
Also das war sicher auch schon vorgespurt von seiner Familie. Das war eine aufstrebende Dynastie. Auch sein Vater Pippin hat sehr viel vorbereitet. Die ganze Bildungsreform, die Münzreform, die Liturgie, die Kirchenreform hat sein Vater Pippin vorbereitet. Und auf dieser guten Basis hat dann Karl der Große vieles umgesetzt. Er konnte das natürlich nur umsetzen, weil er ein hervorragender Netzwerker war. Er hat es verstanden, die Elite seiner Zeit aus Irland, England, überall her an seinen Hof zu holen und ihr Wissen für sein Vorhaben nutzbar zu machen. Und diese gesammelten Kräfte brauchte es, um diese vielfältigen Reformen umzusetzen und durchzusetzen.
An derselben Stelle bei den Vorleistungen von Karls Vater Pippin knüpft die Mittelalterhistorikerin Claudia Zey an.
Vielleicht war Karl der Große auch gar nicht so besonders innovativ in all dem, was er geschaffen hat, aber er hat es fertiggebracht, ganz viele Dinge zusammenzubringen und offensichtlich auch aufgrund einer doch ansatzweise charismatischen Persönlichkeit um sich herum viele Personen zu sammeln, die mit ihm in diesem großen Werk letztlich tätig sein wollten. Da haben ihm sicherlich auch politische Zufälle in die Hand gespielt, aber auch eine sehr große Energieleistung und eine Vorstellungskraft, in welchen Bereichen man tätig sein muss, um insbesondere ein so großes Reich überhaupt regieren zu können.
Bei der Persönlichkeit Karls des Großen setzt auch Peter Stotz an, um die karolingische Blütezeit zu erklären.
Eine Voraussetzung war Karls unbedingter Herrscherwille, der auch vor Rücksichtslosigkeiten nicht zurückschreckte. Zudem hatte Karl ein starkes Sendungsbewusstsein. Er verstand sich als christlicher Herrscher. Einerseits schützte er die Kirche und suchte sie neu zu beleben, er bediente sich ihrer aber auch für seine allgemeineren Ziele. Der Papst blieb dabei eine Nebenfigur.
Die weltliche Gewalt, die sich auch zu Legitimationszwecken die Kirche zu nutzen machte.
Karl schuf mit der Grafschaftsverfassung, der Entsendung von Königsboten und dem Erlass von Kapitularien neue Verwaltungsstrukturen und zeitweilig gelang es ihm, seine Herrschaft von einem bestimmten Reichsmittelpunkt aus auszuüben. Erinnerungen an das alte Rom wurden dabei lebendig und dienten auch als Leitbilder.
Erinnerungen ans alte Rom vermochte Karl also zu wecken, als explizit christlicher Herrscher, der beispielsweise die Sachsen während dreier Jahrzehnte bekriegte und schließlich zwangschristianisierte. In den nächsten Jahrhunderten wurde Karl gelegentlich auch als Symbolfigur fürs christliche Abendland verstanden, in Abgrenzung vor allem gegen die Muslime. Diese Sichtweise, die sich etwa im berühmten Rolandslied findet, sei historisch falsch, sagt Peter Stotz.
Was sein Eingreifen im nördlichen Spanien betrifft, so war das nicht einfach, wie es dann später in der Karls-Epik dargestellt worden ist, ein Versuch der Befreiung Spaniens von den Muslimen, sondern er wurde von dem einen Emir als Hilfe im Kampf gegen den anderen Emir gewissermaßen aufgeboten, wurde dann allerdings fallen gelassen. Es gab dann das Desaster, das im späteren Rolandslied ja Gestalt gefunden hat. Aber dieser Überfall, der geschah nicht etwa durch muslimische Heere, sondern durch christianisierte Basken.
Und, sagt Peter Stotz, Karl habe etwa mit dem Kalifen von Bagdad Botschafter ausgetauscht. Die Neugier für andere Kulturen sei sicher da gewesen, sagt Claudia Zay, denn
über die Iberische Halbinsel hatte man letztlich diese Kontakte und das waren eben nicht nur freundliche Kontakte, aber grundsätzlich gehört natürlich zu einem imperialen Gebaren, das Karl auch hatte, eine gewisse Offenheit gegenüber anderen Kulturen und damit auch Religionen.
Dass Deutsche und Franzosen Karl den Großen während Jahrhunderten als Gründervater ihrer Nationen überhöhten, lasse sich aus dem historischen Zusammenhang erklären, sagt die Mittelalterhistorikerin Claudia Zay.
Zunächst muss man sagen, dass natürlich mit der Erneuerung des abendländischen Kaisertums um 800 da tatsächlich etwas vollbracht worden ist, was eine starke Identifikationskraft hatte für das gesamte Abendland. Nun ist das Kaisertum durch die Geschichte hindurch im Ostfränkisch und dann Deutschen Reich geblieben, während sich die Franzosen im Hochmittelalter stärker darauf verstärken konnten, in Bündnis mit dem Papsttum die religiöse Seite zu stärken. Diese Identifikationskraft hat aber dann sehr schnell auch eigentlich eine mythologische Aufladung erhalten. Also wir sehen schon noch im Mittelalter, wie der junge Otto III. Um 1000 das Karlsgrab öffnen lässt, um sich gewissermaßen auch mythisch aufzuladen an dieser Person. Friedrich Barbarossa lässt ihn heilig sprechen. Damit wird er gewissermaßen dem Irdischen entrückt, kann angebetet, kann verehrt werden und gehört natürlich damit in die Reihe der christlichen Heiligen.
Karl, ein christlicher Heiliger, der sich laut Claudia Zay weniger von den muslimischen Nachbarn absetzen wollte, als vielmehr vom christlich-orthodoxen Byzanz. Ein christlicher Kaiser, der heilig gesprochen war, was die Legitimität des Heiligen Römischen Reiches erhöhte. Es stärkte die Identifikation nach innen und später auch gegen andere europäische Mächte. Am 28. Januar 2014 jährt sich der Todestag Karls des Großen zum 1200. Mal. Keine andere Persönlichkeit des Mittelalters hat derart lange und intensiv nachgewirkt. Was bleibt von Karl dem Großen bis heute? Peter Stotz, emeritierter Professor für lateinische Sprache und Literatur des Mittelalters.
Zwar hat Karl das Karolingerreich nicht gegründet, das haben seine Vorfahren getan, aber er hat es ausgeweitet und gefestigt. Vorübergehend schuf er eine politische Größe, die der Idee von Europa Impulse gegeben hat. Und sie ihrerseits hat sich heute ja in einer politischen Größe konkretisiert.
Claudia Zay, Professorin für allgemeine Geschichte des Mittelalters an der Universität Zürich.
Es bleiben natürlich zunächst mal sehr viele Realien übrig. Also wir haben sehr viele Artefakte, Kunstwerke, Gebäude, die bis heute man anschauen kann und die Bewunderung und Staunen hervorrufen über die kulturellen Leistungen, die eben 1200 Jahre zurückliegen. Also nur der große Handschriftenschatz in St. Gallen kann als ein Beispiel genannt werden aus der karolingischen Zeit. Das ist natürlich ganz wesentlich. Darüber hinaus bleibt auf einer etwas anderen Ebene die Idee eines einheitlichen Europa, wie sie zum Beispiel im Karlspreis der Stadt Aachen jährlich gewürdigt wird, eben für Personen, die sich um die europäische Einigung verdient gemacht haben. Und Karl der Große kann sicherlich als der Urahn einer solchen Idee gelten, auch wenn er Europa sicherlich nicht im Fokus seines Interesses hatte.
Georges Descoeutre, emeritierter Professor für Kunstgeschichte und Mitherausgeber des Buches «Die Zeit Karls des Großen in der Schweiz», fasst sich kurz, um die bis heute bleibenden Leistungen Karls des Großen zusammenzufassen.
Ich würde meinen, das europäische Bewusstsein der kulturellen Zusammengehörigkeit, das gilt für den Polen ebenso sehr wie für den Spanier.
Christine Keller, Kunsthistorikerin und Projektleiterin der Ausstellung im Landesmuseum.
Sicher ist vieles, was er initiiert hat, gerade in der Bildung, in der Kirchenreform, Basis unserer Kultur. Es bleibt lange Zeit, also bis ins 20. Jahrhundert war seine Münzreform prägend auch bei uns. Er hat ja eigentlich den ersten Euro, wenn man so sagen möchte, eingeführt. Dann die Schrift, diese sogenannte karolingische Minuskel, seine neue Schrift, ist Basis unserer Druckschrift der Antiqua und der Times.
Sehr geläufig dürften die Zeit und das Wirken Karls des Großen heute den wenigsten sein. Umso verdienstvoller ist es, dass Georges Degoedre und seine Mitautoren sich im Band «Die Zeit Karls des Großen in der Schweiz» im Bentley Verlag ausführlich damit auseinandersetzen. Und dass sich das Landesmuseum in Zürich dieser Blütezeit widmet, ohne die dunklen Punkte. Karls blutige Kriegszüge etwa gegen die Langobarden und die Sachsen mit ihren Verheerungen ganz auszublenden. Der Schwerpunkt der Schau liegt dennoch ganz klar auf den geistig-kulturellen Leistungen. Darf man das, den Kultur- und Kloster-Karl so stark betonen und den Krieger-Karl weit in den Hintergrund rücken? Claudia Zay, die Mittelalter-Historikerin.
Es ist natürlich so, hier kann man in dieser Region einfach noch sehr viel Karolingisches greifen, anschauen, anfassen, bewundern, was eine kulturelle Leistung ist. Das, was die kriegerischen Leistungen sind, das sollte man sicherlich nicht unterbewerten, aber wir haben natürlich in weiten Jahrhunderten der Geschichte haben wir eine Krieger- und Militärgeschichte, die sicherlich nicht zum rühmlichsten und positiven gehört, denen wir aber mit unseren Maßstäben, mit den aufgeklärten Maßstäben und sozusagen friedlichen Maßstäben schwer gerecht werden können. Das ist einfach eine Umprägung letztlich des Geschichtsbildes, die wir natürlich auch durch unsere jüngste Geschichte durchgemacht haben und die insofern sehr gut und sehr gerechtfertigt ist. Aber wenn das der einzige Maßstab bleibt, dass man gewissermaßen die Brutalität nimmt und das andere nicht sieht, dann wäre auch irgendwas schief. Es ist ganz schwer, da einen guten Ausgleich in der Bewertung zu finden zwischen einerseits Anerkennung einer militärischen Leistung, andererseits sehen, was das bedeutet, wenn jemand so stark ein ganzes Volk bekämpft, wie Karl das ja nicht nur mit den Sachsen, sondern auch mit anderen gemacht hat, und auf der anderen Seite bestrebt ist, Bildung und Kultur in einer Weise wieder zur Blüte zu bringen, wie man das eben vorher so auch nicht hatte. Daraus muss sich eigentlich ein abgewogenes Urteil ergeben. Ich finde es aber durchaus gerechtfertigt, dass man hier hauptsächlich das Kulturelle sieht, weil man es eben auch noch sehen kann.
Den Krieger-Karl auch wahrnehmen, aber dadurch den Blick auf den Kultur-Karl nicht trüben lassen. Karl der Große und die Schweiz. Die Ausstellung im Landesmuseum in Zürich beginnt heute und dauert bis zum 2. Februar 2014. Sie hörten Reflexe von Raphael Zehnder.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.